Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Ravenstein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 113. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Thema heute ist die Band Ravenstein und von der hatte ich schon mal Hanno auf der Couch. Aber heute ist nicht Hanno hier, sondern Martin. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Wie geht's dir?
Mir geht's aktuell sehr gut.
Das ist schon mal schön, weil ja, die politische Lage und allgemein, die ist im Moment nicht ganz so rosig. Ne? Also wenn man so guckt, bei uns war gestern Wahl, ich war nicht so begeistert, was dabei rumgekommen ist, kann ich nur sagen.
Oh, ich wäre einfach nur begeistert, wenn diese ganzen Plakate wieder abgenommen werden. Ich habe eine ganze Zeit lang so immer geguckt und ich habe gemerkt, dass es nach Kacke gerochen hat, bis ich dann begriffen habe, ach, Wahlplakate hängen wieder, da kommt der Geruch her.
Ja, das ist ein sensibles Thema, ne, für viele Leute. Also für mich ist das auch immer so, dass ich denke, ach ja, wie viel Geld investiert man wohl in Plakate und da rein, dass Leute das aufhängen, hinterher muss man die auch wieder abnehmen. Wenn man die ganze Kohle mal nehmen würde für sinnvolle Dinge, es wäre so schön.
Ich probiere über politische Dinge mittlerweile überhaupt nicht mehr nachzudenken und auch davon meine Laune oder Gefühle nicht mehr abhängig zu machen, weil irgendwann erreichst du so ein Alter, dann bist du 50, dann siehst du um dich herum so Leute wie jetzt gerade Atomic Steif, der ja gestorben ist, der ist dann nur 57 geworden, also knappe 7 Jahre älter wie meine Wenigkeit. Und in solchen Fällen, so traurig ich dann auch bin, wenn jemand wie er dann stirbt, frage ich mich dann, wenn ich selbst nur noch 7 Jahre Lebenszeit hätte, macht Sinn, mich aufzuregen oder sollte ich mich freuen, dass ich lebe und dass ich gesund bin? Und dann denke ich mir so, ich freue mich, dass ich lebe und gesund bin.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einstellung und die teile ich auch, kann ich nur sagen. Es gelingt mir nicht immer, gerade auf der Arbeit rege ich mich gerne nochmal auf, aber meistens erwische ich mich dann auch dabei und sage, es lohnt sich doch gar nicht. Geh einfach nach Hause, mach was Schönes, freu dich deines Lebens.
Ein guter Freund aus Ostfriesland hat mir die Tage gesagt, als ich dort oben zu Promo-Zwecken unterwegs war, ich denke immer nach, würde mich das Thema in 2 Jahren noch wirklich beschäftigen und aufregen und wenn ich merke, nee, das tut's nicht, das ist mir schon morgen egal, dann reg ich mich erst gar nicht auf und schieb's an die Seite. Finde ich eine sehr geile Einstellung.
Ja, auf jeden Fall. Aber ein Thema, das einen auf jeden Fall mehr als 2 Jahre beschäftigen kann, ist natürlich eine Band. Und deine Band, darf man deine Band sagen oder ist es eure Band? Oder bist du Mastermind? So kommt manchmal ein bisschen so auf jeden Fall rüber.
Sagen wir mal so, ich bin derjenige, der in der Front ist und der auch viele der Entscheidungen, die bei Ravenstein passieren, trifft. Ich bin der Initiator des Ganzen. Ich sehe es aber nach wie vor als eine Band. Wenn wir unterwegs sind, dann entscheidet nicht einer oder nicht zwei, sondern wir entscheiden gemeinsam. Und das ist mir auch wichtig. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch Auftrittsangebote gehabt, wo wir hätten spielen können, wo aber dann der liebe Hanno nicht gekonnt hätte. Das habe ich einfach abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, wir sind eine Band und wir treten nur als Band auf und wir müssen es auch nicht tun. Wenn einer von uns nicht da ist, dann tun wir es einfach nicht. Feierabend.
Oh, so eine sehr noble Sache. Ich glaube schon, dass es da Bands gibt, die da ganz anders ticken und wo gefühlt bis auf den Sänger wahrscheinlich fast jeder ersetzt werden kann. Und vielleicht sogar selbst der. Ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hast. Die Band Induction waren mal auf Tour und hatten ja damals eigentlich noch den Sänger von Tailgunner, den guten Craig. Und dann war ja vertretungsweise der Sänger von All for Metal mit auf Tour. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt eine klare Ansage nach dem Motto, ne? Es geht nicht nach einer einzelnen Person, es geht um die Band an sich. Gut, mittlerweile haben Induction auch schon wieder einen anderen Sänger, aber sowas wird bei euch also nicht passieren. Wenn einer nicht kann, dann findet der Gig nicht statt.
Wir haben immer von Beginnern gesagt, wir sind eine Gruppe, weil eine Gruppe ein Zusammenschluss von Leuten ist, weil wir uns immer unsicher waren, ob wir eine Band sind. Weil eine Band, versteht man so, 5 Leute kommen aus einer Stadt am besten, proben regelmäßig zusammen, treffen sich, haben Verhältnis in dem Sinne auf menschliche Art und Weise miteinander. Haben wir alles nicht. Wir haben ja jemanden aus Irland, wir haben jemanden aus Kroatien dabei, wir haben Weltenbummler, der mal heute hier, mal morgen da ist, der immer unterwegs ist, wo du nie weißt, wo ist er jetzt gerade mit John. Und trotzdem verstehe ich den Namen Ravenstein aber als Band, weil wir sind 5 Leute, die zusammenhalten, die zusammen die Konzerte spielen und mir ist auch wichtig, dieses Gemeingefüge oder dieses Gemeinschaftsgefühl auch zu haben. Ne? Also die Bandmitglieder auszuwechseln und immer jemand anders zu nehmen, hat für mich nichts von Band. Das ist einfach, dann ist es einfach ein Projekt. Da muss aber auch den Mut haben zu sagen, es ist ein Projekt. Und Ravenstein ist nicht das Projekt Martin Soßner, sondern wenn einer nicht mehr dabei sein will oder nicht kann, oder wir haben jetzt auch eine Diskussion für eine Show nächstes Jahr, wo dann Hanno gesagt hat, ja mein Gott, dann müsst ihr euch, wenn ich bin da auch angefragt, dann nehmt euch doch bitte jemand anders, dann diskutieren wir darüber, weil Hanno sagt, der ist fein damit, ja, aber wenn, normalerweise würde ich es dann eigentlich gar nicht spielen wollen. Fertig, entweder wir spielen alle zusammen oder gar nicht. Außerdem spielen viele Bands viel zu viel und man hat auch manchmal schon gar keinen Bock mehr, die zu sehen.
Ja, oder es spielen einfach viel zu viele Bands überhaupt, ne? Also dass man gar nicht mehr weiß, wo soll man überhaupt hingehen. Also ich habe vor ein paar Wochen mal mit dem guten Matt Sinner gesprochen, der ja auch schon so die 80er als Musiker mit der Band Sinner ja miterlebt hat. Und er hat eben auch gesagt, naja, du hast heute ein Überangebot an Bands und da darf man sich halt auch nicht wundern, wenn dann die Konzerte nur so halb ausverkauft sind oder irgendwelche Festivals vielleicht auch mal abgesagt werden müssen, weil es einfach ein viel zu großes Angebot gibt an Sachen, die man sich letzten Endes zu Gemüte führen könnte.
Ja, aber da muss der liebe Matt auch leider mal ehrlich sein. Viele Leute wollen von der Musik leben und auch ein Matt Sinner kann nicht nur mit Primal Fear allein überleben, sonst hätte er mit Sicherheit dieses Classic Rock nicht auf die Beine gestellt und damit hat er ja auch scheinbar recht gutes Geld verdient. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich vor der Leistung von Matt bis heute auch Respekt habe, auch vor ihm als Person absolut Respekt habe. Aber die Wahrheit ist ja, Künstler, gerade junge Künstler wie Induction oder so, die müssen touren, die wollen bekannter werden, die wollen Leute ziehen, die wollen den Fankreis erhöhen und so weiter und so fort. Und wenn du das möchtest, alleine die sozialen Medien, die zwingen dich ja dazu, den Content zu schaffen und unterwegs zu sein. Sonst zählst du irgendwann nicht mehr.
Das ist leider wahr. Und von traurigen Themen kommen wir doch mal lieber zu fröhlichen Themen, zu deiner oder zu eurer Band dann eben, Ravenstein. Ich weiß nicht, wo kommt der Name eigentlich her? Das habe ich mich immer gefragt, wo dieser Bandname herkommt und was er eigentlich bedeuten soll.
Lustig ist, dass viele Leute denken, dass von dem Ort Ravenstein aus Holland oder so wäre oder Ravenstein in Süddeutschland, gibt es auch.
Okay.
Stimmt aber nicht so ganz. Wir hatten Pandemie gehabt. Ich hatte das erste Riff quasi geschrieben gehabt. Wir hatten keine Idee für einen Song, für einen Bandnamen gehabt. John tat sich da auch sehr schwer mit und ich war in Süddeutschland unterwegs und habe probiert, krampfhaft irgendwelche Jobs zu bekommen. Und war jetzt gerade auf dem Weg Richtung Keep It True und war an dem Ort Ravenstein tatsächlich gerade vorbeigekommen und dachte so, Ravenstein. Und ich hörte die Band Grimstein, weil ich auch die Nachricht zuvor bekommen hatte, dass Steve Grimmett verstorben waren. Und da ich Steve Grimmett mit Grimstein sehr mochte, habe ich gedacht, wenn man das Stein mit S-T-I-N-E hinten schreibt, also Ravenstein, das ist eine Veränderung, es klingt irgendwie internationaler und es muss ja nicht zwingend eine Bedeutung haben. Es muss einfach nur mysteriös und interessant klingen, Ravenstein. Du kannst ja auch, es gibt ja auch Edgar Allan Ravenstein, der ein Elektronikpionier gewesen ist in Elektronikmusik, aber sonst war der Name ja kein Begriff und von daher fand ich es total interessant.
Oh, ist doch eine schöne Erklärung.
Gern geschehen.
Ja, manchmal ist das ja so, ne? Happy Coincident nennt man es, glaube ich, ne? Dann fallen die Sachen zusammen und alle sind erstmal zufrieden damit. Das ist doch eine sehr schöne Angelegenheit auf jeden Fall. Besser als wenn, weiß ich nicht, irgendwas auf einem dummen Witz oder so basiert, gibt es ja auch manchmal. Also bei Edguy zum Beispiel, ne? Ist ja, glaube ich, auch eher so ein Gag gewesen und
naja. Gut, ich weiß nicht, ich habe ja mit Tobias eine Zeit lang relativ viel zu tun gehabt durch AFM Records, wo ich auch über 6 oder 7 Jahre gearbeitet habe. Daher kenne ich Tobias aus früheren Zeiten relativ gut. Der Name war wirklich verpönt. Ich bin als A&R-Mitarbeiter durch die Gegend gefahren und habe probiert, Magazine für die Band zu begeistern. Alle haben sich immer über den Namen plattgelacht. Verstanden habe ich es nicht. Heute ist ja eigentlich ein gesetzter Begriff. Edguy, ja, alles klar, kenne ich, ist eine Band.
Ja. Kommen wir mal zu einem Thema, das jetzt schon ein bisschen länger her ist. Anfang letzten Jahres habt ihr euer zweites Album veröffentlicht. Kreativer Titel 2024. Und irgendwann nach der Veröffentlichung hattest du auf Social Media geschrieben, dass ihr ja zu Massacre Records gewechselt seid. Und Ich glaube, sinngemäß hast du sowas gesagt wie, das, was am Ende bei euch irgendwie ankommt, wäre zwar vielleicht weniger als vorher, aber die Reichweite wäre sehr viel größer geworden und du würdest eine solche Entscheidung jederzeit wieder treffen. Wie genau muss man sich das jetzt vorstellen, wenn man jetzt wirklich völliger Laie in diesem Business ist? Warum gibst du sinngemäß ein bisschen mehr Kohle vielleicht auf für mehr Reichweite? Oder wie muss man verstehen, warum ist das wichtig?
Massaker hat eine andere Ladenwertung als zum Beispiel Raw Music. Raw Music, kannst du sagen, hat eine C-Wertung, Massaker hat eine B-Wertung. Die ganzen Märkte sind ja immer unterteilt gewesen nach verschiedenen Stärken, A, B und C. Zum Beispiel die Mediamärkte, Saturn und so weiter und so fort. A-Sortierung war als Beispiel, die haben die Top 100 und dann eigentlich alles Gängige an Neuerscheinungen. Sprich, du kommst da leicht rein. B war dann schon nur noch Top 50 Chartwertung und C war so, ja, so 20 Chartthemen haben wir drin und so ein bisschen was, da war schon hart reinzukommen. Und umgekehrt war Raw Music halt in der schlechtesten Wertung drin, um in die Läden reinzukommen, und Massaker war in der besten Kategorie drin, sprich, die konnten die Platte wirklich überall platzieren. Und das war mir wichtig, dass wenn das Album kommt, dass die Leute dann unser Album auch überall kaufen können, dass es bei Amazon steht, dass es schon bei eBay gelistet ist, dass es das wirklich bei JPC und wie die ganzen Großhändler heißen, dass die alle unser Album haben. Und das muss ich wirklich sagen, hat Massaker super gut gemacht, und da habe ich auch für verzichtet, mehr Geld zu verdienen. Der Deal sieht so aus: Bei Massaker kriege ich 20% vom HAP, heißt Handelsabgabepreis, sprich, die geben das für 14 Euro als Beispiel den Tonträger ab, dann kriege ich 2,80 Euro dafür. Bei Rohr sah es ganz anders aus. Wir haben 50% aus allem gekriegt. Die haben für 14 Euro den Tonträger abgegeben, ich habe 7 Euro dafür gekriegt, ganz einfach. Und so hat es sich dann gelohnt, wenn die weniger verkauft haben. Aber ich meine, 2,80 Euro im Vergleich jetzt mal gerechnet zu 7 Euro, da muss er ja, wer weiß, wie viel mehr verkaufen. Richtig böse aufgefallen ist es tatsächlich im digitalen Bereich, wo ich dann gesehen habe, ey, mit 50% im Digitalbereich, ich kriege immer wesentlich höhere Ausschüttung für Spotify und YouTube und so weiter von Raw Music gezahlt, als wie von Massaker. Bei Massaker kriege ich immer Tränen in den Augen und denke so, oh, bitte rechnet nichts ab, gibt's einfach der Putzfrau für ihren Service, irgendwie schon in Ordnung. Und bei Rohr denke ich immer so, cool, hey, Geld, nicht schlecht.
Aber kompensiert sich das nicht eventuell auch mit einem größeren Label wie Massaker, das vielleicht mehr Reichweite hat und auch in mehr Playlisten irgendwie so in Anführungsstrichen ganz von alleine reinflutscht, weil es bei irgendwelchen Magazinen dann auch gefeatured ist?
Sagen wir so, die Hoffnung hatte ich, dass wir in mehr, also erstmal Magazine, muss man sagen, der eine Punkt. Massaker sind bei vielen Magazinen nicht gerne gesehen. Die schalten kaum noch Anzeigen und schöpfen eigentlich nur noch den Rahmen ab, in dem Sinne, bös gesprochen, ist das, was mir Magazine gesagt haben. Reichweiten haben sie. Sie haben bei YouTube Reichweiten, sie haben bei Spotify Reichweiten, aber ich sag mal so, was nützt es dir, ein Auto zu haben, wenn du keinen Führerschein hast? Das muss ich Massaker klar vorwerfen. Also die haben da nicht die Struktur, und Massaker ist auch wirklich ein Label, da rufst du 10-mal an und wenn du Glück hast, erreichst du 1-mal einen am Telefon, weil es wirklich nur noch ein Ein-Mann-Betrieb ist, und auf Mails, du stellst 10 Fragen und kriegst 2 beantwortet. Und ich glaube, da haben auch gerade ganz viele Künstler richtig derbe Probleme mit. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Haltbarkeit von Massaker noch ist. Ich kann für mich sagen, ich bin mit Ravenstein bei Massaker weg. Und ich bin da, so wie ich damals froh drüber war, bin ich heute da überhaupt nicht mehr traurig drüber, weil ich möchte als Künstler ernst genommen werden, und ich habe mich da leider im Nachhinein nicht ernst genommen gefühlt. Wir wurden gelockt, wir haben wirklich ein sehr gutes Angebot gekriegt mit einem sehr guten Vorschuss und mit viel Gerede, was alles gemacht wird, und von dem, was gemacht wurde, sind 5% umgesetzt worden.
Und ist das dann jetzt auch der Grund, warum euer neuestes Werk so quasi im kompletten Eigenvertrieb erschienen ist? Es ist ja ein Live-Album, aber ich meine, das hat nicht unbedingt damit was zu tun gehabt, oder? Also ich habe es zumindest so verstanden, dass der Plan, es mehr oder weniger unabhängig rauszubringen, eigentlich schon länger im Raum stand.
Es unabhängig rauszubringen, stand eigentlich gar nicht zur Position, muss man so ehrlich sagen. Der Heinz-Bert Hölz vom Plattenbau hat mir mal gesagt, er wollte immer schon gerne seine eigene Platte mal rausbringen. Also nicht nur Plattenladen sein, sondern auch als produzierende Firma tätig sein. Und wir hatten dann irgendwann zusammengesessen und ich habe seinem Mitarbeiter, dem René, gesagt, dass ich mit Ravenstein bei Massaker weg bin und dass der auch nicht böse drüber bin. Und da hat er gesagt, ja, und was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, erstmal Ruhe bewahren, wie immer. Ne? Opa hat gesagt, Druck erzeugt immer nur hässliche Flecken in der Unterwäsche. Das macht also keinen Sinn. Dann habe ich gesagt, okay, fährst du runter. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ein Jahr ist rum und wir werden jetzt keinen neuen Tonträger veröffentlichen können, weil es ging ja bei uns sehr schnell. Die erste Platte kam und ein Jahr später haben wir schon die nächste nachgeschoben. Und da ist auch, glaube ich, ein Weg, den du machen musst. Und dann haben wir uns aber unterhalten, hatten einen Live-Mitschnitt in Dorsten gemacht. Der war wirklich komplett scheiße, muss man so sagen. Der war schlecht gespielt, der Raum hat nicht gelebt. Das Publikum war überhaupt gar nicht zu hören. Das war wie weggeschnitten, ja. Und es war nur aus dem Soundboard das, was drin war. Und das, was drin war, muss man wirklich sagen, war auch nicht wirklich gut. Und da wer weiß, wie rumzuschneiden, hat keinen Sinn gemacht. Dann sind wir durch Zufall auf die Aufnahme aus Ostfriesland gestoßen und die lebte richtig. Die hat richtig Gefühl gehabt und so weiter und so fort. Und ich dachte, wenn wir jetzt was machen, dann machen wir das so, wie es eigentlich sollte. Der Künstler entscheidet. Ich wollte nicht zu Spotify, weil ich weiß nicht, ob man immer Spotify so haben muss, um sich schlau zu machen und so weiter. Ja, ist es cool, um in Sachen reinzuhören, zu sagen, hole ich mir jetzt die neue Platte von XY oder nicht? Halten die das Niveau nicht? Oder spricht mich, habe jetzt eine Kritik gelesen in der Zeitung von der Band XY, die werden total gefeatured, total geil. Ich höre rein, denke mir so, boah, ist überhaupt nicht mein Ding. Dann ist Spotify natürlich ein tolles Ding, weil ich dadurch, ich sag mal, Einkaufsfehler minimieren kann als Fan. Ich weiß nicht, ich sehe ja hier jetzt bei dir ist ja auch eine große CD-Wand.
Genau.
Ich habe 5000 CDs gehabt. In der Pandemie musste ich die leider alle verkaufen aus finanziellen Gründen, weil ich keine Kohle verdient habe. Und habe mich dann von meiner Sammlung irgendwann für die Familie entschieden, dass ich alles abgebe. Ich habe aber unwahrscheinlich viel Schrott über die Jahre immer gekauft, wo ich mich dann im Nachhinein geärgert habe. Da ist Spotify toll. Da finde ich es cool, wenn du da reinhören kannst und kannst sagen, nee, die und die Platte kaufe ich mir nicht, dann hat es ja schon gerechnet. Zwei CDs nicht zu kaufen, wenn du sonst 10 Stück im Monat gekauft hast, hast du das Geld für Spotify drin.
Das stimmt auf jeden Fall. Na. Das heißt aber dann, das Live-Album soll auch wirklich mehr so ein, ja, Geschenk wäre jetzt das falsche Wort, ne? Weil man muss es ja immer noch kaufen, aber es ist so für die echten Fans, würde ich mal behaupten.
Das ist ein Liebhaberstück. Ich meine mal ganz ehrlich, das war schon damals so, als ich bei AFM Records oder Shark Records gearbeitet habe. Es war immer so, sagen wir mal als Beispiel, eine Richtmarke, du hast 10.000 Platten vom Künstler X verkauft, kamst mit einem Live-Album, dann warst du froh, wenn du 3.000 bis 4.000 davon verkauft hast. Weil viele Leute mögen Live-Alben gar nicht. Und das ist wirklich, das ist ein Sammlerstück, das ist für Nerds. So muss man es so deutlich sagen. Guck mal, Darkness haben, wann ist deren Live-Album gewesen? Irgendwann in der 80er, live in Bocholt oder so, inoffiziell, nie wirklich veröffentlicht, das ist ja ein Bootleg. So, und ja. Wir sind jetzt eine Band, wir haben offiziell einen CD-Mitschnitt vom Live-Konzert rausgebracht, den die Leute kaufen können und das ist wirklich ein reines, pures, puristisches Sammlerstück. Mehr ist es nicht, ist für Musikliebhaber. Nicht mehr, nicht weniger.
Oh, hört sich aber auf jeden Fall sehr gut an, kann ich nur sagen.
Dankeschön. Es ist auch nicht großartig dran geschraubt worden, wirklich nicht. Es ist nicht so wie bei Judas Priest, Unleashed in the East, wir haben alles nochmal neu eingespielt, mussten wir gar nicht. Ne, wir haben andere Live-Aufnahmen gehabt, da haben wir alle betreten zu Boden geguckt und haben gedacht, na, wir haben zeitgleich angefangen und zeitgleich aufgehört, der Rest dazwischen reden wir nicht drüber. Aber das war ein Mitschnitt, wo ich sagen muss, das hat gut gepasst und wir merken auch aktuell, dass es immer besser wird. Nicht auszudenken, wie es wäre, wenn wir regelmäßig proben würden.
Der Mitschnitt war aber, wenn ich jetzt mich nicht völlig irre, relativ kurz nach dem Release von dem Album, oder? Habt ihr nicht eure Record-Release-Party mit Scanner gehabt und der Mitschnitt war vom Tag danach?
Absolut.
Von dem, wie hieß das, Kuzi-Fest, oder?
Kuzi-Fest, ja.
Was ja. Ist denn das Kuzi-Fest eigentlich?
Es gibt, es ist der Kuzifer e.V., ne, man wollte Lucifer und Ostfriesland ist ja immer die Kuh, ne, ist ein Verein in Ostfriesland. Dann hat man gesagt, okay, wir machen den Kuzifer und das Fest, ein Festival, was wir machen, nennen wir Kuzifest. Ne, ist so eine lustige Wortspielerei. Und das ist ein Verein mittlerweile, ich glaube, knapp 150 Personen stark. Die machen einmal im Jahr ein Festival oben in Emden, damals noch in der Alten Post in Emden. Die ist ja aus Du hast zu Beginn gesagt, politischen Gründen aktuell stillgelegt, da findet nichts mehr statt. Das war ein soziokulturelles Zentrum, wo viele Konzerte stattgefunden haben, mit einer 350er Clubkapazität. Diese Lücke füllt jetzt das Live Music Center in Emden, also in Hinte. Und da findet das Kuzifest auch immer statt. Und als wir gespielt haben, war es der Rekordbesuch von knapp 850 Zuschauern.
Das ist aber schon beeindruckend, ne? 850 ist schon eine ziemliche Menge.
Das war eine fette Hausmarke, ja. Und wir haben das auch an den Merchandise-Verkäufen gesehen. Das war echt super für uns.
Und wie ist so deine Einschätzung? Waren da viele Leute, die euch kannten, oder haben euch viele Leute dann wirklich erst bei dem Auftritt kennengelernt? Weil es gibt ja immer, ne, also es gibt ja Bands, da weißt du, wenn die irgendwo spielt, dann kommen Leute. Und ich glaube, du kennst das auch. Man geht aber auch manchmal irgendwo hin und lernt dann eine Band kennen, die man viel geiler findet als die Band, wegen derer man eigentlich da angekommen ist. Also wie war deine Einschätzung? Wie ist das an dem Tag gewesen?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass von diesen 150 Mitgliedern uns ungefähr 50 gekannt haben. Der Rest, denen war das egal, wer auf der Bühne steht. Die feiern sowieso oder arbeiten damit. Und im Publikum von den 850 Leuten hätte ich gesagt, dass uns diese 50 Leute kennen und der Rest überhaupt gar nicht. Und wir mussten uns den Abend Stück für Stück erspielen. Wobei ich sagen muss, wir hatten zwei richtig fiese Vorbands. Wir hatten Infestation, die haben Thrash Metal gemacht. Die waren richtig geil. Muss ich vor Pascal und seinem Mann immer noch den Hut ziehen. Das war eine richtig geile Show, die abgezogen haben. Richtig tightes Thrash-Brett, haben die Leute total gefeiert. Und dann kam The Worst Enemy, da kam wirklich Nightlaser aus Hamburg. Die waren so bockstark, wo ich echt gedacht habe, boah, nach denen jetzt auf die Bühne gehen, leck mich am Arsch, warum haben wir nicht vor denen spielen können? Und es hat dann auch wirklich 3, 4, 5 Songs gebraucht, bis wir die Leute richtig auf unserer Seite hatten. Ne? Also es waren schon so, dass Leute geschrien haben und das gut fanden, aber am Ende sind wir wirklich mit Standing Ovations vor eine Bühne gegangen. Und das war schon ein geiles Gefühl.
Ja, das glaube ich sofort. Nightlaser, die sind live echt so mega.
Ich fand die super geil. Du kannst, klar, weißt du, es ist immer so, ist ja immer eine Geschmackssache. Mag ich die Musik oder mag ich die nicht? Aber die haben mich so an die 80er Jahre Power-Auftritte von Mötley Crüe oder so erinnert, die auf die Bühne kamen. Die waren jetzt musikalisch nicht, du kannst jetzt nicht sagen, boah, das ist die musikalische Oberband oder so. Da haben wir mittlerweile Bands, da denke ich immer so, boah, da ist schwere Musiklehre, was die machen. Aber die haben halt Rock'n'Roll im Arsch gehabt. Und die haben auch wirklich alles, was möglich war, an der Wand genagelt und haben sich die Seele aus der Brust gespielt, muss man wirklich so sagen. Ich fand die großartig. Meine Frau hat die auch gefeiert. Wir als Band haben alle gesagt, boah, die Jungs, die waren aber richtig fett.
Und spielen konnten sie? Nein.
Spielen konnten sie auch, klar. Die haben ihre Instrumente geherrscht und die haben auch Posen drauf gehabt. Mit meinen 50 Jahren habe ich da damals schon gedacht, wenn ich das mache, dann ja, ich muss Montag arbeiten. Nee, das machst du doch nicht.
Ja, ich habe, glaube ich, eine Vorstellung, in welche Richtung sowas gehen kann.
Da war schon halbe körperliche Artistik dabei.
Ja, euer Live-Album ist ja hoffentlich jetzt nicht das Ende der Fahnenstange. Ich gehe mal davon aus, dass da ja noch ein bisschen mehr in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft passieren sollte, weil wie du ja schon sagtest, ich glaube zwischen eurem Debütalbum und dem Zweitwerk lag noch nicht mal ein ganzes Jahr, oder? Also eher so 10 Monate,
hätte ich gedacht. Ja, 10 Monate, das ist korrekt. Das war aber auch der Situation geschuldet, wir haben die Pandemie gehabt. Wir sind alle von der Musikindustrie abhängig. Der Hanno als Berufsmusiker, der John als Berufsmusiker, der Jack als Berufsmusiker, der Ian ist Gott sei Dank fester Angestellter der Stadt Cork. Der ist über die Runde gekommen, der ist da im IT-Bereich tätig und hat auch eine sehr hohe Funktion. Und ich bin ja mit meiner Merchandise-Firma schon seit 17 Jahren jetzt oder 18 Jahre jetzt selbstständig am Markt. Und wir haben mit 4 Leuten keinerlei Einkünfte gehabt und man saß auch gelangweilt so rum und hat sehr viel Zeit gehabt, ja, und da konnten wir auch gut komponieren. Und gerade John, der immer viel komponiert hat, der jetzt viel unterwegs ist und wo die Prozesse jetzt natürlich auch länger dauern, weil wir leben nicht von der Musik, wir machen alles nebenher, neben der Arbeit, und dann dauert es auch länger. Wir sind tatsächlich an einem neuen Album auch dran, die ersten Songs stehen. Wir wollen jetzt auch im Oktober anfangen aufzunehmen, wollen uns aber auch Zeit dabei lassen und nicht so wie bei 2024 totalen Stress machen, weil 2024 ist auch deshalb so schnell gekommen, weil wir wussten, dass wir in Ostfriesland spielen. Wir hatten eine Bestätigung auf unsere Anfrage bekommen und da haben wir gesagt, okay, wenn wir da jetzt spielen, dann wollen wir auch das neue Album raus haben.
Ja, ich kann mich erinnern. Ich glaube, als Hanno hier auf der Couch saß, hat er gemeint, er hätte die Platte in, ich weiß nicht, 4 Tagen oder so eingetrommelt oder irgendwie in der Größenordnung?
Nee, der Hanno hat das, glaube ich, an einem Tag komplett eingespielt. Also wirklich so, das Hanno und Dario haben sich getroffen und es ging so schnell. Ich habe ja noch abends die Nachricht gekriegt, steht alles.
Kannst du denn schon so grob skizzieren, in welche Richtung das neue Album gehen würde? Weil ich weiß, dass ich so in der Retrospektive gedacht habe, dass 2024 ein sehr viel ruhigeres Album ist, was viel eher von akustischen und atmosphärischen Sachen lebt und jetzt nicht ganz so viel von rockigen Sachen, mal abgesehen vom Opener, hätte ich gesagt.
Wir haben ein paar Akkorde, man nennt das Ganze disharmonisch und deshalb glaube ich, dass das, wenn dann schon eher in die 2024-Schiene geht, weniger in die von dem Debüt. Wir sind uns aber bewusst, dass wir schon auch ein bisschen mehr wieder auch rocken wollen. Aber im Moment, Musik ist ja eine Sache, die kommt ja aus dem Körper, aus dem Geist heraus. Und ich habe in letzter Zeit viele Momente gehabt, wo ich traurig war. Deshalb sind viele Sachen, die ich mache, auch musikalisch gesehen, eher traurigerer Natur, die schon eher nachdenklicher sind. Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, ein vielschichtigeres, ruhiges Album, aber mit rockigen Elementen. So vielleicht ein Mix aus dem ersten und dem zweiten Album. Können wir aber auch erst sagen, wenn wir wirklich alles final aufgenommen haben, weil im Aufnahmeprozess verändern sich auch nochmal ganz viele Dinge. Das wäre jetzt unehrlich, wirklich eine Linie vorzugeben.
Und manchmal entwickeln sich ja wahrscheinlich auch Sachen, wenn man was aufnimmt, oder? Dass man denkt, man hat eine Idee und im Studio merkt man, vielleicht kann man das anders machen. Oder passiert euch sowas eher jetzt nicht?
Doch, passiert. Wir haben gerade einen Song, ich habe einen Riff geschrieben gehabt und dieses Riff geht dann immer weiter. Wenn einer noch von früher Scanner Dust of Ages kennt, das ist so ein 9-Minuten-Song. Das ist so ein Ding, das geht so ähnlich in der Richtung und ich habe dazu auch die Texte schon im Kopf und kriege die aber unwahrscheinlich schwer niedergeschrieben. Das würde da um Hans Rosenthal gehen, um 2 Leben in Deutschland.
Ah ja.
Sagt dir nichts, ne?
Hans Rosenthal, auch den kenne ich, der hat Dalli Dalli gemacht.
Richtig, und der hat auch ein Buch damals herausgebracht. Da war auch vor kurzem im Fernsehen eine Sendung, aber die bringt das Buch nicht annähernd auf den Punkt. Hans Rosenthal war ja Jude, hat in Deutschland gelebt, war verfolgt. Seine Eltern sind in der Zeit der Nazis auch gestorben, gar nicht durch die Nazis, sondern durch die sogenannte Kränkung, die der Vater erfahren hat, weil er war ein hoher Bankangestellter und durfte ja seinen Job durch seine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Es ist ihm ja verboten worden. Und ich finde dieses Schicksal und die Geschichte von ihm eigentlich sehr besonders und sehr, sehr, sehr spannend. Der ist von diesem Land, Deutschland, fast vergast oder umgebracht worden, ja. Sein Bruder ist mit einem Genickschuss im Wald irgendwo umgebracht worden und er hat nie ein Gefühl des Hasses auf Deutschland gehabt. Ja, und diese Geschichte finde ich sehr, sehr bewegend und auch sehr, sehr, sehr emotional. Und da waren wir schon so, dass der Song mit dem Riff, den ich hatte, das klang dann alles komplett anders und ich habe gesagt, nee, Moment, bei dem Song, das ist mir jetzt wichtig, das will ich so nicht. Den will ich nicht darin verwursten oder so, das muss leben, das muss die Geschichte irgendwie ein bisschen darstellen. Ob wir es hinbekommen, weiß ich jetzt nicht, müssen wir einfach gucken, das sind jetzt alles raue Skizzen.
Okay. Wir biegen langsam schon auf die Zielgerade ein, aber eine Sache machen wir natürlich immer im Podcast. Wir füttern die Podcast-Playlist und zwar mit Songs von euch natürlich zuerst mal. Ich würde dir jetzt ein paar Titel nennen und würde mich dann freuen, wenn du dazu ein paar Worte verlieren kannst. Also vielleicht musikalisch, was ist Besonderes daran oder worum es textlich geht oder weiß der Geier was. Und wir starten dann mal mit einem Song von eurem Debütalbum, den ihr, glaube ich, so immer relativ oder vielleicht sogar als allerletzten Song spielt. Freedom Day.
Freedom Day, ja, ist die ganz klare Message der Pandemie gewesen. Der Tag, wann wir wieder die Freiheit haben, weil wir haben Leute in der Band, deren Namen ich auch hier nicht nenne, die waren nicht geimpft. Die haben das auch alles sehr kritisch gesehen, was ich vollkommen in Ordnung finde. Und die durften weder Bus noch Bahn fahren, die durften nicht in Baumärkte und so weiter und so fort. Und ja, uns war auch nicht möglich in der Zeit irgendwie zu proben oder zusammen zu musizieren. Und daraufhin ist dann Freedom Day entstanden.
Also wirklich ein reines Produkt dieser Zeit als sozusagen Aufarbeitung von dem, was während Corona genau. So passiert.
Richtig, richtig.
Okay, dann von eurem zweiten Album, In the Light.
Oh, In the Light ist der Song, den ich am meisten hasse, live zu spielen.
Oh.
weil du sehr viele Zählzeiten im Kopf haben musst und der Song hört sich so leicht an und der ist überhaupt nicht leicht. Deshalb ist das jetzt der Song, wo ich immer am, wenn ich bin immer froh, wenn wir dann durch sind.
Und textlich, worum geht's bei der Nummer?
Da müsstest du tatsächlich den John fragen, da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, worum es da genau geht.
Okay, schade. Gibt's keine Reklam-Interpretationshilfe oder sowas dazu?
Nee. Nee, bevor ich hier irgendwelche Halbwahrheiten ans Kreuz nagel, nein.
Hinterher kommt dann die Gegendarstellung, ne? So nach dem Motto, was hast du da denn für einen Blödsinn erzählt? Ja, und dann vom Live-Album, ist jetzt blöd, kann man dann ja nicht in die Spotify-Playlist packen, aber macht ja überhaupt nichts. Den Song gibt es ja auch auf eurem zweiten Album, Fly, Eagle, Fly.
Fly, Eagle, Fly ist die Geschichte des alten großen Waisenadlers, der dem jungen Adler sagt, er solle nicht zu hoch fliegen, denn wenn er zu hoch fliegt, dann könnte er sich die Flügel an der Sonne verbrennen. Und natürlich hört der junge Adler nicht und möchte seine eigenen Wege gehen. Und in ein paar Sachen kommt es ihm dann auch nicht zugute, dass er nicht hört. Aber es ist halt eben die Geschichte des Lebens. Wir müssen alle unsere Fehler machen, um die zu werden, die wir heute sind. Schlimm finde ich da an der Gesellschaft, dass man oftmals die Fehler der Menschen nicht mehr zulassen will, sich darüber belustigt oder dann auch Leute, ich sage jetzt mal, anfängt im Internet auch zu mobben oder so, weil der ja so doof, dämlich ist oder sonstiges. Aber ich finde, die Fehler gehören leider im Leben dazu.
Das ist sicherlich richtig und ich glaube, ich weiß auch, was du in einem anderen Sinne meinst. Es gibt ja so auch Eltern, man nennt sie ja gerne Helikoptereltern, die so alles überwachen wollen, so nach dem Motto, nee, mein Kind darf keine dreckigen Erde in die Hand nehmen oder so, mein Kind darf dies nicht, mein Kind darf das nicht und die ihre Kinder in Watte packen und ich bin jetzt auch überhaupt kein Freund davon, weil ich mir immer denke, naja, wie haben wir früher in unserer Kindheit denn gelernt, dass man nicht auf die heiße Herdplatte packen sollte, indem man es irgendwann mal ausprobiert hat, ne, und gemerkt hat, oh, ist ja vielleicht doch doof, wenn man das tut. Und ich habe auch das Gefühl, dass man heutzutage jüngeren Leuten viel zu wenig, zumindest in manchen Belangen, so zutraut oder ihnen nicht zugesteht, ihre eigenen Erfahrungen zu machen ein Stück weit und dann auf anderen Ebenen manchmal dann erstaunt ist, so nach dem Motto, warum können die das denn nicht? Warum können die bestimmte Dinge denn nicht? Ne? Warum kommen manche Leute heutzutage mit, in Anführungsstrichen, normalen Situationen nicht mehr klar, wie sei es nur, sich mal, keine Ahnung, eierhart zu kochen oder so? Ja, wenn man halt nie irgendwas machen durfte oder sollte, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man es einfach nicht mehr hinbekommt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe letztens ein Video bei Facebook gesehen von einem Jungen, der ist irgendwie 10 oder 12 aus Österreich. Und der repariert Mofas und Trecker.
Respekt.
Auf professionellem Level, weil sein Papa ist Kfz-Meister und er hat das alles von dem Papa gelernt. Und der agiert genauso wie der Papa. Jemand kommt hin und der sagt, ja, es liegt daran, dass die Zündzeiten falsch eingestellt sind. Mhm. Schraubt das Moped eben auseinander und stellt die Zündzeiten selbst ein. Weiß also auch mit dieser Messschieblehre schon umzugehen. Da glaube ich, dass es so, wie du es gesagt hast, wenn du Kinder an die Hand nimmst und denen was beibringst und die nicht permanent wegnimmst und sagst, ja, nee, komm, ich mach mal, die Mama macht schon, sondern die auch ans Kochen und so weiter ranführst. Kinder sind generell sehr wissbegierig, weil ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen in der Biologie, Krokodile zum Beispiel kommen mit einer gewissen Grundintelligenz zur Welt, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Wir Menschen, wir kommen in eine Welt, auf der Welt, wir brauchen Klaps, damit wir überhaupt schreien und scheißen uns dann fröhlich in eine Windel und brauchen Nahrung, weil alleine würden wir keinen Millimeter überleben. Gar nicht, überhaupt nicht. So, und dann irgendwann, glaube ich, entsteht dieser Wissensdurst, dass du Dinge wissen willst. Und wenn du das bei Kindern förderst, und das sieht man ja sehr viel, viele große Künstler wie Mozart oder sonstige, die waren ja alle sehr jung, als sie angefangen haben. Ne?
Ja, natürlich. Man muss Leuten Raum geben, sich zu entfalten. Das ist, glaube ich, das große Geheimnis.
Ja, nicht nur Leuten, Kindern vor allen Dingen.
Das sowieso. Kommen wir mal zum Abschluss noch zu einem eher traurigen Thema auf eurem Konzert jetzt vor, weiß ich gar nicht, drei Wochen? Nee.
Zwei Wochen.
Zwei Wochen gerade mal. Habt ihr ja auch I Don't Know von Ozzy Osbourne gecovert.
Ja.
Welche Bedeutung hat Ozzy Osbourne als Künstler für dich und wie schlimm schätzt du es ein, dass er jetzt für immer von uns gegangen ist?
Ich schätze das genauso ein, wie Steve Jobs gesagt hat. Der hat gesagt, wenn etwas geht, dann macht es Platz für etwas Neues. Ozzy Osbourne war einzigartig, der war völlig durchgeknallt, der war durchgedreht, der hat einen Rock'n'Roll gelebt, was heutzutage aufgrund der Verdienstmöglichkeiten für Musiker nicht mehr möglich ist. Ich würde mir manchmal wünschen, nur von der Musik zu leben, weil dann könnte ich vielleicht auch schon morgens um 8 oder 9 Uhr Gitarre spielen oder könnte auch nachts um 3 Uhr dann nochmal einen kreativen Moment haben, Gitarre spielen. Ozzy konnte sich da völligst ausleben, ist über alle Grenzen hinausgegangen. Absoluter Superkünstler dahingehend. Ozzy Osbourne ist genauso wichtig wie Herbert Grönemeyer. Kann man jetzt lachen, aber Ozzy hatte nicht die Wahnsinnsstimme. Heute ist ja Germany sucht den nächsten Superstar und so weiter und so fort. Es wird die perfekte Stimme gesucht, die dann sowieso immer nur auf einem Ton singt. Und Leute wie Grönemeyer oder wie Ozzy, die haben nicht die Hammerstimme gehabt, sondern das, was die verkörpert haben, das war einzigartig. Das, was die gelebt haben, diesen Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Das macht es für mich besonders. Und es war ja, wie du gesagt hast, vom ersten Album, da hat Ozzy noch gelebt. Und das hatte ich damals auch eingesungen. Und wir haben einfach gedacht, okay, wir wollen irgendwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Da kam uns halt Ozzy im Sinn.
Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Darbietung beim Konzert. Ich habe es sehr gefeiert, kann ich nur sagen. Und du hast auch gesehen, als hättest du verdammt viel Spaß dabei gehabt.
Ja, das Problem ist beim Singen tatsächlich, warum ich nicht Sänger geworden bin, ist, dass ich völlig geistig abdrehe.
Wie darf man das denn jetzt verstehen?
Ich merke, dass ich nicht mehr ich bin. Das ist so, als wenn ich einen Schritt aus mir raustrete. Als Gitarrist bin ich dann schon noch immer bei mir und so. Ich habe ja ein Instrument in der Hand. Ich muss mich ein Stück weit konzentrieren. Als Sänger geht es so, als wenn das eine Synapse durchschnellt. Ich renne dann nur noch auf der Bühne hin und her und bin voll in Action und könnte auch gerne mal das Mikrofon ins Publikum werfen oder wie auch immer. Ich verliere sämtliche Hemmungen.
Ja, aber das ist ja eigentlich das, was einen guten Sänger auch ausmacht, oder? Dass er in seiner Rolle aufgeht, oder meinst du nicht?
Ja, schon, klar. Aber das muss dir dann auch selbst irgendwo gefallen. Und ich habe witzigerweise, als ich da mein Handy wieder eingeschaltet habe, irgendwann in der Nacht, als ich zu Hause war, habe ich dann 17 Videos gehabt und habe mich dann gefreut und habe gedacht, ey, cool, 17 Videos und so. Aber 17 Mal Ozzy zu sehen war schon, diese Ozzy-Darbietung zu sehen, war dann schon sehr deprimierend. Aber okay. Waren 17 verschiedene Blickwinkel.
Das war deprimierend, weil es immer das Gleiche war, oder bist du so selbstkritisch?
Nein, es war immer wieder das Gleiche und du hast so gehofft, ah, vielleicht jetzt mal irgendwie Fly Eagle Fly oder irgendeine andere Nummer, ja? Und nein, es war wieder das Gleiche.
Okay. Das klang jetzt kurzzeitig so, als würdest du es nicht sehen wollen, weil du selbst nicht überzeugt davon warst.
Ja, ich sag mal so, ich mag mich sowieso ungern auf Fotos oder Videos sehen, ne? Das weiß ich nicht, war schon immer so. Wenn manche Leute lachen heute drüber, ich habe beim Lemmy zu Hause in Los Angeles auf der Couch gesessen, ich habe für ihn mehrfach gearbeitet, ich habe Kerry King mehrfach persönlich getroffen, auch zig Musiker von Fear Factory und hast du nicht gesehen, die ich alle persönlich getroffen habe, mit denen auch geredet habe, die mich mitunter kennen oder mich auch auf Festivals mit einer Umarmung begrüßen. Ich habe nie Fotos mit denen, ich hasse mich auf Fotos, ich mache so selten und so ungerne Fotos. Ne, wenn dann jetzt heute Fans von Ravenstein kommen, die ein Foto mit mir haben wollen, natürlich, klar, mache ich. Aber ich selbst bin da jetzt nicht heiß drauf.
Ja, kann ich ein Stück weit verstehen, weil ich mag zum Beispiel auch keine alten Fotos von mir. Also da denke ich auch mal, oh, muss das sein.
Ich mag noch nicht mal neue Fotos von mir.
Es kommt immer drauf an bei mir, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also bei mir ist es halt primär so bei alten Dingern, das kennt ja glaube ich jeder, ne? Dass man Bilder von sich selbst sieht und dachte damals, hey, ich bin voll der coole Typ, und heute sieht man sowas und denkt, früher war also alles besser, ne? Ich weiß nicht, ob wirklich alles immer besser war.
Das ist es gar nicht, gefallen mir einfach selbst irgendwie nicht, ich weiß nicht warum, wieso, das war aber als Kind schon so, wenn es hieß hier jetzt Familienfoto, dann habe ich mal probiert immer so hinter der Schürze von der Mama mich zu verstecken, ich habe da keinen Bock drauf gehabt.
Okay.
War schon immer so.
Beenden wir das Thema auch mal und kommen eher zu erfreulichen Dingen. Natürlich darf die Podcast-Playlist auch weiter gefüttert werden, und zwar mit Songs, die dir wichtig sind. Nenn mir doch bitte jetzt mal, ich weiß, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber meistens ist das, was einem als erstes in den Sinn kommt, auch das, was richtig ist. Wenn du jetzt dir vorstellst, jemand schmeißt diese Playlist zum Podcast an, welche Songs würdest du sagen, müssen da unbedingt drin sein, weil die jeder, der Metal mag, einfach kennen muss? Und ganz wichtig, hier gibt es keinen richtig oder falsch. Außer es kommt irgendwelche Nazi-Scheißmusik, die featuren wir natürlich nicht.
Boah, Also ich nenne jetzt einfach mal aus einer von deinen Podcast-Folgen, ich würde jetzt eigentlich viel lieber, weil ich gerade musikalisch auf einem ganz anderen Level bin, ich höre zum Beispiel super gerne von Toto das Tambu-Album, nenne ich jetzt aber nicht, ich sage jetzt einfach mal von, was mich richtig weggeflasht hat damals, ich saß im Büro von AFM Records und der Andy Allendörfer, der damals noch lebte, mittlerweile ja verstorben ist, der kam rein und spielte mir den Song Reach Out for the Light von Avantasia vor. Und als ich den gehört habe, hat es mich so dermaßen weggehämmert, Michael Kiske wieder zu hören, in der Art und Form, leck mich am Arsch.
Das kann ich voll nachempfinden.
War das geil.
Da habe ich mich auch damals sehr drauf gefreut und ich habe jetzt da nicht so unbedingt diese lange Durststrecke mit Michael Kiske so richtig mitgemacht. So alt bin ich ja dann leider doch nicht, was heißt leider, aber als es dann hieß, Michael Kiske singt wieder diese Musik, so, okay, weil seine Solowerke hatte man ja schon irgendwie gehört und natürlich ist das für sich auch auf eine ganz bestimmte Art cool, weil es ist, also ich finde, Michael Kiske, der macht Sachen, der steht da auch hinter, das merkst du ihm auch an. Das ist vielleicht nicht die Musik, die Leute von ihm hören wollten, aber was er in den 90ern getrieben hat mit seinen Solowerken, ist absolut authentisch. Das kann man ihm, glaube ich, zu keiner Sekunde vorwerfen.
Ja, die Instant Clarity, die erste Scheibe von ihm, finde ich auch eine super geile Scheibe, die ich auch immer noch zu Hause stehen habe. Alleine das Vermächtnis, was er da von seinem Drama, von dem Ingo Schwichtenberg, was er ihm gemacht hat mit der Ballade, die er für ihn geschrieben hat, ist auch ein Gänsehautmoment. Absolut.
Und dann machen wir mal weiter. Was fällt dir noch ein? Einen Song haben wir, dir fallen bestimmt noch zwei weitere Nummern ein.
Ja, ich bleibe bei Avantasia tatsächlich, weil ich, wir haben mit Ravenstein ja damals einen Sänger gesucht und wir wussten nicht genau, wen wir nehmen sollen. Dann fiel mir ja Jack ein, der damals schon bei Scanner singen sollte, wo John ja auch damals schon gespielt hatte. Gott sei Dank haben wir Jack. Ich hatte aber einen anderen Sänger gefragt und der hat die Nummer seines Lebens für mich, der hat nie eine bessere Nummer vorher oder nachher gesungen mit Avantasia, Scales of Justice mit Tim Ripper Owens.
Eine sehr harte Nummer für Avantasia-Verhältnisse, ne?
Absolut, aber Ripper ist Gott und ich habe damals in so einem wirklich total wahnsinnigen Moment einfach Ripper Owens angeschrieben, habe gefragt, könntest du dir vorstellen, 10 Songs einzusingen? Da hat er gesagt, ey, Dude, klar, kann ich machen, überhaupt gar kein Thema, worum geht's? Dann habe ich es ihm geschrieben, hat er gesagt, ja, ich bin da schon in einem anderen Projekt involviert, aber ich würde es machen, hat mir dann auch einen Preis genannt, der Preis war total fair, hätte er gesungen, aber für mich war klar, der wird die andere Sache machen, da stand damals schon KK Priest fest und da war mir klar, den würde ich niemals dauerhaft an Ravenstein binden können. Ich wollte aber immer dieses Bandmäßige halt doch gerne haben.
Also du magst den Ripper, du mochtest ihn auch bei Priest, nehme ich an.
Ich mag die Stimme vom Ripper, aber für mich ist es einfach so, der Unterschied zwischen Ripper Owens und Rob Halford ist einfach, Rob Halford schreibt wahnsinnig geniale Melody-Lines für den Gesang und das ist etwas, was Ripper Owens überhaupt gar nicht kann. So überhaupt nicht. Ripper Owens hat ja auch bei Iced Earth gesungen, war auch alles gefällig, war alles gut, war toll. Wenn ich mir irgendwas anhören muss, dann ist es immer Matt Barlow, ne?
Ja, ist halt so. Ne? Auch wenn er ja nicht der Ur-Iced Earth-Sänger ist, aber es ist so der Sänger, mit dem man Iced Earth immer verbinden wird.
Ja, absolut. Und jetzt willst du bestimmt zum dritten Song kommen?
Aber natürlich.
Ja, da bin ich jetzt einfach mal frech und nenne einen Nicht-Metal-Song Mike Oldfield, Crimes of Passion.
Ja, ist doch nicht frech, ist doch super.
Ich mache es deshalb, weil Mike Oldfield, als ich mit Metal damals in den 80er Jahren angefangen habe und Leute haben gesagt, Mike Oldfield, dann sind die mal total hart angegangen worden, weil Mike Oldfield war so ein totales Moonlight Shadow oder sonstiges Ding, wo die Leute gesagt haben, geht gar nicht, aber die Discovery-Scheibe von ihm mit Simon Phillips übrigens am Schlagzeug, der ja auch durch Judas Priest und tausend andere geile Projekte richtig bekannt geworden ist. Diese Scheibe Discovery ist der totale Wahnsinn und Crimes of Passion, finde ich, ist immer noch ein Wahnsinnssong.
Das klingt doch nach einer sehr schönen Ergänzung auf jeden Fall.
Nicht immer nur Metal.
Nein, ist ja auch völlig in Ordnung. Ein
breiter Horizont ist gefragt. Und Toleranz. Wichtig ist Toleranz, wie ich dir vorhin schon mal gesagt habe, auch so Sachen gegenüber wie Sabaton. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute verächtlich über Sabaton reden, weil ich habe Sabaton kennengelernt, da haben die vor 60 Leuten im Parkhaus Duisburg-Meiderich gespielt. Und Joachim und Per kenne ich auch von früher noch. Ich bin dann irgendwann vor 3-4 Jahren, kurz vor der Pandemie, bin ich in eine Oberhausen in der Arena reingelaufen. Eine Freundin hatte mir Gästelistenplätze besorgt und Per sah mich auf der Bühne im Publikum, zeigte zu mir hoch mit dem Finger und deutete mir ganz klar an, nach der Show, wir wollen dich sehen, du kommst aber, ne? Und das war so, ja, ich war ein Fan der ersten Stunde und ich habe danach die beiden Jungs nach der Show getroffen und die sind genauso wie Powerwolf so dermaßen bodenständig. Die haben nie den Boden unter den Füßen verloren. Und man muss immer sagen, die Künstler machen vielleicht eine Musik, dir die nicht gefällt, aber es gilt immer dazu, wir sagen, wir sind eine Demokratie, wir sollten immer respektieren. Wir müssen es ja nicht hören, wird ja keiner gezwungen, bist ja nicht am Stuhl festgebunden und musst jetzt die letzten 10 Alben von Powerwolf hören. Aber gesteh es doch bitte anderen Leuten zu, für die es die Einstiegsdroge ist. Wer weiß, wo es dann vielleicht auch noch alles hinführt, ne? Und ich finde, beide Bands haben ihre Daseinsberechtigung. Können also, wir alle erzählen, was sie wollen.
Damit rennst du bei mir absolut offene Türen ein, weil ich bin jetzt ja auch jemand, der zum Beispiel auch so Musik durchaus mag. Bei Sabaton bin ich immer erstaunt, welchen Erfolg sie haben und verstehe es immer nicht so in Relation zu anderen Bands, die sehr ähnlich klingen, die da nicht so erfolgreich sind. Weißt du, was ich meine? Das ist so für mich der Punkt, wo ich es dann so ein bisschen seltsam finde, aber ich gönne es ihnen auf jeden Fall, weil ich kenne sie auch noch aus Zeiten, wo sie, keine Ahnung, Vorband bei Hammerfall waren und für mehr Stimmung gesorgt haben als Hammerfall. Aber wenn man halt so Power Metal mag, wird man ja gerne von ganz bestimmten Leuten immer auch so ein bisschen mitleidig angeguckt, ne? So nach dem Motto, ach, hör doch nicht so Kindergartenmusik, hör doch mal so richtig geiles Zeug, wo ich so denke, was ist denn jetzt geiles Zeug? Ja, hör so Black Metal, so, ja. Aber auf der anderen Seite würde jemand, der halt Power Metal mag, würde nicht zu demjenigen, der Black Metal hört, sagen, mach doch mal deine, keine Ahnung, menschenverachtende Untergrundmusik aus, wo man eh kein Wort versteht.
Ich habe mich die Tage mit dem Sänger der Band Mordrak aus Ostfriesland unterhalten. Die machen wirklich absolut kompromisslosen Black Metal. Mhm. Und ich kenne ja auch ein bisschen die Jungs von Rotting Demise, die ja auch Black Metal machen. Und ich mag die total, weil die für eine Kunstform stehen, die auch sich die Mühe machen, sich auch noch so zu bemalen, auf die Bühne gehen und dann auch wirklich dieses teuflische, dämonische heraufbeschwören, um das ja auch nach außen hin leben. Aber weißt du, es ist auch so, das ist nicht mein Ding. Ich kann auch nicht Musik wie Dimple Minds machen, weil ich trinke keinen Alkohol und mich da nicht zusaufen zu können, obwohl es Musik ist, die du, wo du dich halt bei zusaufen solltest. Weißt du, meine Oma hat immer gesagt, jeder nach seiner Fasson. Jeder muss danach glücklich werden, was ihn glücklich macht. Ne? Und natürlich können wir jetzt drüber streiten, ob Killer aus den 80ern oder ob Iced Earth oder ob Vicious Rumors, ob das die geileren Heavy Metal, die richtigen, wirklichen, echten Heavy Metal Bands sind oder Sabaton. Sabaton sind so groß geworden, weil Sabaton nie Kompromisse eingegangen sind. Die haben unabdingbar ihr Ding gemacht, mit allem, was dazugehört. Ich weiß noch, als wir damals, die haben gespielt in Essen im Skater Palace mit Mystic Prophecy zusammen. Da hat der Joachim zu mir gesagt, one day I will go on the stage and we will have a big tank on the stage and we will pull out a lot of fire of it. Und genauso ist es geworden. Die haben einen riesengroßen Panzer auf der Bühne, der kann auch richtig rausballern. Da steht Schlagzeug drauf und der hat seine Vision halt einfach wahr werden lassen. Der hat's gelebt und die haben alles, was sie hatten, wirklich in diese Band rein investiert. Wer von den deutschen Musikern, kannst du dir denn vorstellen, würde heute dahergehen und hat 50.000 Mark verdient und nimmt dieses Geld und kauft sich seinen eigenen Tourbus, weil er sagt, und nächstes Jahr sind wir 200 Tage im Jahr unterwegs und werden live spielen, dann sparen wir so viel Geld durch diesen Tourbus ein, mehr können wir gar nicht sparen. Klar, die haben auch Förderung vom Staat gekriegt, gar keine Frage, aber die haben alles. Die haben Haus, Hof, alles abgegeben, nur in diesem Tourbus zu leben und unterwegs zu sein und die Musik zu machen. Und Entschuldigung, da ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, vollkommen. Also, kann ich nachempfinden. Wie gesagt, ich mag Sabaton ja vom Grundsatz auch. Ich bin halt nur immer wieder erstaunt, wie erfolgreich sie geworden sind.
Weil sie sich treu geblieben sind und das gehört dazu. Ne? So, da waren damals 4 andere Bandmitglieder, die wollten da nicht mitziehen, die wollten den Weg nicht gehen. Die beiden anderen haben gesagt, wir müssen aber zusammen. Dann gab es diesen Bruch, wo diese Bandmitglieder ausgetauscht wurden und die anderen beiden sind nach vorne gegangen, so wie sie es damals gesagt haben, als sie noch zu 6 war. Die anderen haben gesagt, ja, mache ich mit. Der eine hat sich verliebt, der andere ist Papa geworden. So hatte jeder dann andere unterschiedliche Ansichten. Und dann haben aber 2 gesagt, nee, wir gehen den Weg weiter nach vorne. Anders geht's nicht, Punkt. Und deshalb, glaube ich, ist Sabaton ein Produkt, warum es so groß geworden ist, weil sie keine Kompromisse eingegangen sind, sondern geradlinig ihren Weg weitergegangen sind.
Das ist ja beinahe ein wunderbares Schlusswort, aber natürlich darfst du den Podcast als Gast beenden und die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie es hören, ja, verabschieden mit gerne mit weisen Worten oder mit einem Zitat, was dir schon immer gerne über die Lippen gekommen ist oder sonst was oder was du einfach für unglaublich wichtig hältst. Die Bühne gehört dir. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben jetzt vielleicht gar nicht so viel über Ravenstein gesprochen, auch viel über andere Dinge, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, habe auch das Gefühl, wir können uns jetzt noch 3 Stunden weiter unterhalten. Wichtigstes Zitat kommt von Hans Inzant von der Band Praying Mantis. Der hat mir vor circa 10 Jahren das Zitat gesagt, das sollte man auf sich wirken lassen. Ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen, wenn du fragst. Sollte man sich immer im Kopf halten, Nein hat man grundsätzlich schon. Wenn man probiert, fragt und probiert einen Weg zu gehen, dann kann man auch noch ein Ja bekommen. Halte ich für sehr wichtig.
Vielen Dank.
Bitte sehr.
Danke, dass du da warst und ciao.
Und tschüss. Zwei wilde Burschen im Ferienlager, Folge 113.
Sie waren jung und brauchten das Geld.
Und sie hatten nur eine Wandergitarre dabei.
Ja, Outtakes produzieren können wir schon mal, das ist sehr schön. Die kommen dann hinten dran, passt jetzt auch gut, ne? Die kommen hinten dran.
Die Outtakes mit der Wandergitarre. So sind wir bei der Porno-Vergangenheit des Interviewpartners.
Aha.
Die sind hinten dran.
Oh, feier. Oh, hier klingelt es. Das ist bestimmt DHL.
Hoffentlich dein neuer Computer. Lass ihn einfach mal laufen. Oh, es ist der Postversand. Markus hat sich ein neues Sexspielzeug gegönnt. Das ist jetzt gerade angekommen. Ich darf das aber nicht sehen. Für seine Gäste ist das tatsächlich eine Überraschung. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin gespannt, ob er die Liebeswippe bestellt hat oder dann doch den 3-gängigen Vibrator. Ja, das werden wir gleich herausfinden. Weiteres in der Sendung. Er muss sich ausweisen, weil das Spielzeug, was er gekauft hat, ist über 18 Jahre. Und jetzt warte Sekunde, er will meinen Ausweis haben. Er hatte sich heute Morgen rasiert. Von daher geht das so ohne weiteres nicht. Ja, hier, mein Ausweis. Gib's mir aber gleich zurück, ne? Ja, okay. Krieg den Ausweis gleich zurück. Ja, er kriegt seinen. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch berichten, was Markus da Schönes eingekauft hat.
So, da sind wir ja wieder.
Check, check, wir sind auf Sendung Test 1, 2, 3, 4. Ich habe irgendwelche Schweinereien zwischenzeitlich aufgesprochen. Die musst du dann abhören und dann rausschneiden.
Nee, das kommt hinten dran. Als Outtakes.
Schon wieder hinten
dran. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo waren wir?